ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Claudia Deeg und Frederik Merks.
Und mit einer besonderen Ausgabe vor der Landtagswahl. Wir haben uns mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten aus Rheinland-Pfalz zum Gespräch getroffen. Diesmal mit Alexander Schweizer von der SPD.
Hallo, ich grüße Sie. Hi.
Guten Tag, Herr Schweizer. Auch Ministerpräsident, deshalb Stichwort Ministerpräsidentenkonferenz morgen in Berlin. Da soll es auch um die Sicherheit im Bahnverkehr gehen. Sie wollen, dass auf dem Deutschlandticket künftig auch ein Foto ist, damit man den Ausweis nicht mehr vorzeigen muss bei der Kontrolle. Ist das die Kapitulation des Staates? Also wenn man Angst haben muss, als Zugbegleiter nach dem Ausweis zu fragen, aus Sorge, dass es dann so provozierend ist, dass man zusammengeschlagen wird?
Also zunächst mal ist es ja ein Thema, das ich sehr stark auch aus dem Kreis der Betroffenen aufgenommen habe. Ich habe mich, Sie erinnern sich ja daran, dass wir diesen furchtbaren Fall haben eines getöteten rheinland-pfälzischen Zugbegleiters, Serkan Çalar, das uns alle bewegt hat. Und ich war am Tag danach mit den Kolleginnen und Kollegen zusammengesessen, aus seiner Schicht, die haben mir gesagt, hätten wir die Situation, dass wir über das Deutschland-Ticket genauer wissen, wer steht denn da vor uns, ob das jetzt elektronisch oder auf der Chipkarte ist, hätten wir ein Lichtbild, hätten wir etwas, was wir mit dem Inhaber auf jeden Fall verbinden können, würde die Situation, dass wir Menschen bitten müssen, zeigen Sie uns mal Ihren Pass oder Ihren Reisepass, hätten wir vermieden und dadurch entsteht Eskalation. Das ist ein sehr konkreter...
Also aus Ihrer Sicht keine Kapitulation, sondern... ein Auseinanderfallen der Gesellschaft oder wie würden Sie es dann definieren?
Nein, also ich glaube, wir müssen doch sagen, dass es furchtbar ist, dass solche Taten vorkommen. Aber die haben natürlich auch Vorläufer, Beleidigungen, Frauen im Zugpersonal, die sagen, sie werden sexualisiert beleidigt, sie werden angespuckt. Das ist doch alles schon der Fall. Und alles, was sie dazu beitragen können, um solche Eskalationen zu vermeiden, müssen wir doch tun. Ich teile Ihre Ansicht. Es ist schlimm, dass wir in einer solchen Situation sind. Aber es nur zu beklagen, reicht eben nicht. Und die Ministerpräsidenten haben Verantwortung und ich habe einen Vorschlag gemacht und ich will, dass wir darüber sprechen.
Und morgen schauen wir, was dabei rumkommt. Jetzt gehen wir erstmal Ihren Backstage-Ausweis durch, den auch Sie umhängen haben. Wir starten die Zeit, 20 Minuten gibt es für alle und wir gucken, wen wir heute zu Gast haben, nämlich Alexander Schweizer für die Partei SPD. Im Wahlkreis 49 treten Sie an, Südliche Weinstraße. Sie sind 52 Jahre alt, Ausbildung Jurist. Erstes Staatsexamen, amtierender Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz. Ihre Interessen, die Sie uns vorher genannt haben, Familie, Ihr Hund, Mimi, ein schwarzer Zwergschnauzer und Musik. Und da besonders Oasis.
Stimmt.
Wenn man jetzt mal auf die Ampelkoalition mit den Grünen und der FDP schaut, wie würden Sie sagen, don't look back in anger?
Der war ziemlich gut. Nein, eher Wonderwall. Es war wirklich sehr erfolgreich und ich sag mal, was man sich immer wieder auch gemeinsam anschauen kann. Wir haben jetzt fast 10 Jahre gut miteinander regiert, sind ja auch mal die langweilige Ampel genannt worden. Ich fand es eher mal eine Auszeichnung, dass wir nicht vor allem für Nachrichten gesorgt haben, sondern für Ergebnisse. Nein, ich bin sehr gerne mit meiner Koalition unterwegs gewesen.
Wonderwall oder ja. Wonderbox. Wir haben so eine Kiste im Backstage-Studio und Ihnen auch was mitgebracht.
Okay. Da haben wir für jeden was dabei. Und in Ihrem Fall haben wir uns eine Ampel ausgesucht, also einen Luftballon in Ampelformat. Aber Sie merken es selber, Sie gucken schon so kritisch, da ist so ein bisschen die Luft raus.
Ja, das ist gleich aufgefallen.
Ja, freuen Sie sich trotzdem?
Worüber? Über das Geschenk?
Über das Geschenk?
Natürlich freue ich mich sehr über das Geschenk. Sie haben sich sehr viel Mühe gemacht dafür.
Er guckt so ironisch. Ne? Ja. Wir müssen es fürs Radio vielleicht auch mal gerade transportieren.
Ja, stimmt. Wir hätten auch noch so eine Luftpumpe dabei, wenn Sie sie wieder aufpumpen wollen. Oder sind Sie vielleicht sogar ganz froh, wenn das Ding in die Schublade passt?
Und also zunächst mal, ich bin wirklich sehr der Meinung, dass wir sehr gut miteinander regiert haben. Das ist ja nicht leicht mit 3 Partnern. Da musst du viel reden, musst du viel miteinander auch besprechen. Und dass wir das so gut hingekriegt haben, wie ich finde, das ist eine Auszeichnung und es passt auch zu Rheinland-Pfalz.
Es gab aber Momente, da hat es schon gewaltig geknirscht, Stichwort Klimaschutzgesetz. Rheinland-Pfalz soll 2040 klimaneutral sein, also 5 Jahre vor dem Bund, schneller werden. Gewerkschaften, Arbeitgeber haben dagegen protestiert. Die CDU hat gesagt, da gehen zehntausende Arbeitsplätze drauf, die auf dem Spiel stehen zumindest. Die Sorge teilen Sie nicht?
Also zunächst mal muss ich sagen, wir leben in einer Zeit, wo der Klimawandel in Rheinland-Pfalz richtig angekommen ist. Sprechen Sie mit den Winzern, sprechen Sie mit den Landwirten, sprechen Sie mit den Menschen, die im Wald tätig sind. Wir können den Klimawandel nicht übersehen. Und deshalb, wer sagt, er will ein Klimaschutzgesetz abschaffen, der wird mir immer auch sagen müssen, willst du den Klimawandel auch abschaffen? Das wird nämlich nicht gehen. Wir müssen also was tun. Unser Klimaschutzgesetz ist ein guter Kompromiss. Wir haben ihn bis zum Ende auch ausgehandelt, haben auch die Interessen der Wirtschaft sehr stark berücksichtigt. Er reguliert ja auch gar nichts, was die Unternehmen betrifft. Er reguliert die Landesverwaltung. Er hat ein sehr ehrgeiziges Ziel, das muss ich zugeben, das sage ich auch ganz klar. Aber wir haben uns vorgenommen, auf der Strecke bis 2040, im Jahr 2030 oder 2031, eine gemeinsame Betrachtung anzustellen. Schaffen wir das denn überhaupt bis 2040?
Glauben Sie es persönlich?
Und wenn wir es nicht schaffen, sind wir dann auch in der Stärke zu sagen, wir regulieren und wir verändern das Ziel. Ich persönlich bin bereit, alles daran zu setzen, damit wir das Ziel schaffen. Wenn wir es aber nicht erreichen sollten, habe ich auch kein Problem damit zu sagen, dann müssen wir das Ziel neu setzen. Genau das schafft unser Gesetz als Grundlage. Es muss sich also niemand fürchten. Im Gegenteil, wir haben ganz viele Menschen in Rheinland-Pfalz, die im Klimaschutz berufstätig sind. 2021 über 10.000 Menschen allein in Rheinland-Pfalz, handwerksnahe Dienstleistungen. Mhm. Bei mir war vor kurzem ein großes Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen ein Rechenzentrum in Rheinland-Pfalz schaffen, in einer Milliardeninvestition, weil ihr in Rheinland-Pfalz die Fläche habt und uns auch zusichern könnt, dass wir aus erneuerbaren Energien die Investition
wuppen. Aber es gibt auch die energieintensive Industrie, das wissen Sie auch, und für die ist es zumindest mal eine Herausforderung. Wenn man jetzt nochmal auf die Unternehmen guckt und vielleicht auch auf die Preisschocks, die jetzt ganz aktuell kommen, nachdem der Krieg im Nahen Osten gerade läuft. Diese Unternehmen, die gehen ja jetzt gewissermaßen in den Überlebensmodus. Haben die überhaupt noch die Kraft, sich auf diese grüne Transformation zu konzentrieren?
Wenn Sie mich ansprechen, dann muss ich Ihnen sagen, wir brauchen alles, was unsere Industrie am Markt hält in Deutschland und Rheinland-Pfalz. Ich bin derjenige, der sich für einen Industriestrompreis stark gemacht hat. Ich bin derjenige, der auf der Ministerpräsidentenkonferenz als Vorsitzender dazu beigetragen hat, dass wir eine Lockerung beim Verbrenner ausbekommen. Ich bin also ein Lobbyist auch der Unternehmen und der chemischen, der Pharma und der Biotechnologie in Rheinland-Pfalz. Darum mache ich mich dafür stark.
Wollen Sie auch Lobbyist sein der Bürgerinnen und Bürger? Gerade wenn wir jetzt auf die Folgen des Kriegs gegen den Iran gucken, da hat Ihr Kollege aus Sachsen-Anhalt das Stichwort Tankrabatt ins Gespräch gebracht. Ist sowas denkbar? Weil wir merken es ja in Rheinland-Pfalz an der Zapfsäule, dass die Benzinpreise steigen.
Also wir sehen, dass auf jeden Fall die wirtschaftlichen Folgen direkt auch bei uns ankommen. Ich habe schon ins Auge gefasst, dass wir erneut ein Spitzengespräch Wirtschaft machen, wie wir es schon mal gemacht haben zum Thema Handelskonflikt in Rheinland-Pfalz. Wir holen alle an einen Tisch.
Und die Verbände. Pendler? Also Tankrabatt wäre ja was für die Pendler.
Ein Tankrabatt lässt sich nicht landespolitisch alleine organisieren. Das muss die Bundesregierung machen. Und in dem Zusammenhang will ich Ihnen sagen, ich habe jetzt für die Ministerpräsidentenkonferenz, zu der ich morgen eingeladen habe, den Chef des Bundeskanzleramts an den Tisch geholt. Er soll uns berichten, wo stehen wir sicherheitspolitisch mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung. Aber lassen Sie mich einen Satz sagen. Wie kommt in dieser Zeit eine Bundeswirtschaftsministerin von der CDU auf die Idee, die Solarförderung zu kappen? Das vernichtet Arbeitsplätze. Das ist das Gegenteil von kluger Politik in diesen Zeiten. Also bevor wir über Tankrabatt sprechen, müssen wir darüber sprechen, was die Bundesregierung schon vorhat mit der CDU an der Spitze, nämlich das Gegenteil von dem, was wir jetzt brauchen.
Apropos Arbeitsplätze. In der letzten Zeit wurde viel über das Aus für das E-Auto-Batteriezellwerk in Kaiserslautern von ACC gesprochen. Es ist inzwischen klar, dass das nicht kommen wird. Jetzt haben Sie gerade der Kollegin Reiche vorgeworfen, dass sie da Arbeitsplätze gefährden würde. Die grüne Spitzenkandidatin, die gibt Ihnen an diesem Aus des Batteriezellwerks in Kaiserslautern ja durchaus eine Mitschuld, wenn man genau zuhört. Weil Sie nämlich als Ministerpräsident bei der Ministerpräsidentenkonferenz auch Zweifel am Verbrenner aus mitgesät hätten. Stimmt das? Haben Sie ja gerade selber gesagt,
dass das stimmt natürlich.
Quasi das scharfe Aus verhindert haben.
Das stimmt, das habe ich getan, weil wir unsere Automobilindustrie in Deutschland brauchen. Und der Zusammenhang ist trotzdem falsch, ist eine unternehmerische Entscheidung. Man hat schon vor Jahren erstes Werk in Frankreich aufbauen wollen und dann das in Deutschland, obwohl man es mal anders verabredet hat. Die Unternehmen haben an der Stelle eine unternehmerische Entscheidung getroffen, die ich persönlich falsch finde, die ich auch falsch finde mit Blick auf Resilienz und Unabhängigkeit Deutschlands, mit Blick auf die Batteriezellkompetenz. Wir können doch nicht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ausschließlich von China abhängig sein. Und Batteriezellen sind nicht nur im Bereich der Mobilität wichtig, sondern unser ganzes Leben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird auch durch Batterietechnologie dominiert sein. Und darum bin ich an der Stelle mit Gewerkschaften und Unternehmerverbänden in Rheinland-Pfalz gemeinsam eine Ansicht, wir kämpfen kämpfen um die Produktion in Kaiserslautern. Das ist das, was jetzt ansteht.
Wir würden gerne mal auf die Investitionen schauen, weil uns ist ein Plakat aufgefallen, da steht drauf, investieren in Straßen, Schienen und Brücken. Sie versprechen das größte Investitionsprogramm, das das Land je gesehen hat. Rheinland-Pfalz steht auf dem letzten Platz bei den Flächenländern, bei den Investitionen. Im Prinzip hätte die SPD 35 Jahre Zeit gehabt, oder?
Also zunächst mal haben wir allein aus dem Landeshaushalt 88% aller Investitionsmöglichkeiten schon umgesetzt.
Das ist aber das letzter Platz.
Das
35
ist das,
Jahre an der Regierung.
Das ist das, was wir schon erreicht haben. Und tatsächlich habe ich hier einen Vorschlag gemacht, wie wir aus dem Sondervermögen des Bundes mit eigenen Mitteln, 600 Millionen Landesmitteln, das stärkste Investitionsprogramm in der Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz auf
verteilt
den Weg bringen.
Verteilt auf 12 Jahre.
Ja, natürlich.
Wir und brauchen Experten sagen, wird wahrscheinlich nicht reichen, wenn man sich den Investitionsstau zum Beispiel bei den Landesstraßen
aber das schaut. Ist das, was wir zunächst machen. Wir haben allein im Landesstraßennetz in den letzten Jahren über 1,3 Milliarden Euro investiert. Wir haben auch das dichteste Straßennetz in ganz Deutschland. Und dieser Rheinland-Pfalz-Plan, wo wir über 5 Milliarden Euro investieren, den habe ich mit den Kommunen zusammen abgestimmt. Selbst die Opposition hat dem Vorschlag zugestimmt im Landtag. Sie sehen, ich baue an Lösungen und das auf Grundlage von Kompromissen.
Dann machen wir mal kurz einen Punkt und eine schnelle Antwortrunde. Bitte nur mit Ja oder Nein antworten,
okay.
Ist ganz einfach.
Schon mal eine Rede von ChatGPT schreiben lassen, Ja oder Nein?
Nein.
Schon mal den Fahrer nach Frankreich zum Pastete kaufen geschickt, ja oder nein?
Nein.
Anders als der Parteifreund in Baden-Württemberg.
Straßenausbaubeiträge abschaffen, ja oder nein?
Das wäre rechte Tasche, linke Taschen. Ich bin dafür, dass die Kommunen weiterhin die Federführung haben bei den Straßenausbaubeiträgen.
Also nein?
So wie sich die Gemeinde- und Städtebund-Vorstellungen immer wieder trifft und darum bin ich dagegen.
Nein.
Ja, genau.
Führerschein auf Anhieb geschafft, ja oder nein?
Ist schon ein bisschen her, ja. Ja.
Alkohol teurer machen, ja oder nein?
Nein.
Schon mal gekifft, ja oder nein?
Schon so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnern könnte.
Da war es also noch illegal.
Social Media Verbot für alle unter 14, ja oder nein?
Ja, das war mein Vorschlag, den habe ich eingebracht. Inzwischen haben sich SPD und CDU auf Bundesebene meinem Vorschlag angeschlossen.
Gut, im September hatten Sie es noch anders gesehen. Und
da war ich gegen pauschale Verbote und das ist auch weiterhin meine Position. Ich bin auch nicht für pauschale Verbote für die 16-Jährigen, sondern da bin ich dafür, dass Social Media so organisiert wird, dass diese suchtmachenden Algorithmen abgestellt werden. Und das ist meine Position.
Ein Thema, bei dem zumindest die Landesregierung in den letzten Jahren ihre Meinung offenbar nicht geändert hat, ist das Thema Sonderurlaube. Darüber wurde zuletzt viel berichtet. Nochmal kurz zur Erklärung. Es geht um Staatssekretäre, die jahrelang in den Sonderurlaub geschickt wurden, um für Gesellschaften des Landes zu arbeiten, Landeskrankenhaus, Lotto Rheinland-Pfalz zum Beispiel, und dort eben beurlaubt waren. Der Rechnungshof hat es schon vor 4 Jahren kritisiert, dass diese langen Sonderurlaube ausgesprochen wurden, weil in der Zeit trotzdem die Pensionsansprüche weiter gewachsen sind. Trotzdem halten Sie weiter an dieser Praxis fest. Warum?
Ja, also zunächst mal ist es so, der Rechnungshof hat diese Position, die Landesregierung hat eine andere Position. Unsere Rechtsposition wird stark unterstützt durch einen der führenden Verfassungsjuristen in Deutschland, Herrn Professor Di Fabio, früher Richter am Bundesverfassungsgericht.
Der es gibt auch Strafrechtler, die sagen, das könnte möglicherweise ein Problem wiederum in die andere Richtung sein, was
Veruntreuung
angeht.
Aber es ging uns ja gar nicht um die juristische Diskussion. Aber die Frage ist, warum halten Sie dran fest, obwohl es schon vor 4 Jahren die Kritik gab?
Das also ist ja das Interessante. Wenn gefragt wird, wie schätzen Sie es denn ein und die Rechtsposition des Rechnungshofs geschildert wird, dann will ich schon sagen, dass wir eine sehr starke Rechtsposition haben, die dem entgegensteht. Es ist so, wir haben ungefähr 72.000 Landesbeamte in Rheinland-Pfalz, 170 ungefähr sind in einer Situation der Beurlaubung. Das sind Lehrer, die an Auslandsschulen gehen, sind Professoren, die an Instituten tätig sind. Und es sind auch Staatssekretäre, die auch nichts anderes sind als Landesbeamte, die für eine Dauer eine Aufgabe in einer Landesgesellschaft wahrnehmen. Also ein Finanzstaatssekretär, der weiß, was er tut, der jetzt kaufmännischer Vorstand wird der Universitätsmedizin.
In dem Beispiel, im anderen Beispiel, also in allen Fällen wurde die Stelle eigentlich sofort nachbesetzt. Zum Teil sind die Menschen unbefristet in den Sonderurlaub gegangen und gar nicht mehr wiedergekommen, sondern direkt in den Ruhestand gekommen. Also das zum Thema Rückkehroption. Ich weiß nicht, wie glaubwürdig das letzten Endes ist. Aber vielleicht nochmal die Frage, dass das alles SPD-Leute waren. Ist das Zufall?
Es ist natürlich so, dass es, wenn es Staatssekretäre sind, sie natürlich auch Menschen haben, die Teil der Landesregierung sind.
Es gab auch welche von den Grünen, es gab auch welche von der FDP.
Natürlich, aber es sind Staatssekretäre, die Teil der Landesregierung sind. Und es ist nun mal so, die Opposition hört es nicht gerne, aber die SPD hat in den letzten Jahren immer wieder das Vertrauen der Menschen Rheinland-Pfalz bekommen, die Wahlen gewonnen. Und darum ist es auch genau so gewesen.
Schauen wir uns aber den Fall nochmal so an, wie es, glaube ich, ist, unser Eindruck oft wahrgenommen wird. Also die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden wahrscheinlich davon träumen, dass sie 10 Jahre in den Urlaub gehen, klar, in dieser Zeit auch arbeiten, aber dann 6-stellig verdienen und der Ex-Arbeitgeber zahlt dann trotzdem noch Zehntausende im Jahr für die Rente ein. Ist das gerecht?
Also zunächst mal, der neue Arbeitgeber zahlt einen erklecklichen Anteil, 30% der Pensionslasten. Also wir nehmen das Geld auch von den neuen Stellen ein. Wäre das in einem anderen Fall, also es gibt ja auch die Idee, was rechtlich nicht haltbar ist, dass die betroffene Person in den sogenannten einstweiligen Ruhestand versetzt werden, dann würden wir auch Pensionslasten haben. Das heißt, diese Rechnung geht nicht auf. Die Frage der Gerechtigkeit, an der Stelle muss ich einfach deutlich sagen, wir bewegen uns im Beamtenrecht. Und da ist es so, der Staat hat hoheitliche Aufgaben wahrzunehmen und die Aufgabe des Landes, zum Beispiel eine Universitätsmedizin, das größte Krankenhaus, eines der größten Unternehmen in Rheinland-Pfalz, ordentlich zu organisieren, das Defizit aufzubauen, es gut in die Zukunft zu bringen, ist eine wichtige Aufgabe. Und ich will, dass die Menschen, die dort tätig sind, mit Steuermitteln umgehen, das so gut wie möglich machen. Und darauf lege ich einen Wert. Und das werde ich auch mit der Person eines Staatssekretärs verbinden.
Aber offenbar auch da ein bisschen Widerspruch zum Landesrechnungshof, der damals schon 2022 gesagt hat, die Posten hätte man auch anders besetzen können. Es sei nicht alternativlos gewesen, genau diese Leute auf diese Posten.
Im Leben ist nichts alternativlos, das ist völlig richtig. Aber die Personen, um die es geht, haben sich auch in einem Verfahren durchgesetzt, weil sie qualifiziert sind. Das will ich einfach nochmal sagen dürfen. Es sind Menschen mit einer starken Ausbildung, mit einer starken beruflichen Biografie. Und darum sind sie auch erfolgreich.
Würden Sie die Praxis ändern?
Das steht für mich zurzeit einfach nicht als Thema an. Ich nehme die Diskussion auf, natürlich. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Staat, ob das jetzt Rheinland-Pfalz ist oder irgendein anderes Bundesland, immer auch solche hoheitlichen Aufgaben so organisieren muss, dass wir auch einen Zugriff bekommen auf die wichtigen Institutionen, wie es zum Beispiel eine Universitätsklinik ist.
Machen wir nochmal Tempo mit einer neuen Runde Satzvervollständigungen. Wir beginnen, Sie vollenden bitte.
Sehr gerne.
Wir retten die Dorfkneipe in dem?
Indem wir all denen, die sagen, ich will sie wieder aufbauen bei mir, Verein, Genossenschaft oder Gemeinde, einen Zuschuss dafür geben und eine gute Beratung, so damit die Dorfkneipe wieder stattfindet. Man kann dann Bier trinken, eine Schorle trinken, man kann Karten spielen, das brauchen wir wieder.
Okay. Wenn Donald Trump in der Pfalz zu Besuch ist, werde ich?
Ihn freundlich begrüßen, ihn aufs Hambacher Schloss einladen und über die Wurzeln der deutschen Demokratie gerne etwas zeigen.
Dass es in Rheinland-Pfalz immer noch 120 Klinikstandorte gibt, finde ich.
Das ist sehr in Ordnung. Wir brauchen wohnortnahe Gesundheitsversorgung. Wir werden das auch mit dem Beispiel der Regiokliniken in Rheinland-Pfalz auch noch stärken. Ich bin sehr dafür, dass wir starke Gesundheitsversorgung auch in den ländlichen Regionen haben.
Dass die USA die Airbase in Ramstein nutzen im Krieg gegen Iran, finde ich.
Das ist so. Wir sind Teil eines internationalen Verteidigungssystems der NATO.
Und wie finden Sie es?
Wir profitieren davon. Und als Ministerpräsident sage ich, ich bin sehr klar der Meinung, die amerikanischen Streitkräfte sind unsere guten Partner, sind unsere Nachbarn und so soll es auch bleiben.
Dass der sozialistische spanische Ministerpräsident Sanchez das in seinem Land nicht will, finde ich.
Das sind Entscheidungen, die in Spanien getroffen werden. Die kann ich nicht wirklich von hier aus beurteilen und halte mich deshalb mit einer Bewertung zurück.
Mein liebster Song von Taylor Swift?
Ist Elizabeth Taylor.
Polizisten an rheinland-pfälzischen Schulen, finde ich.
Da, wo es notwendig ist, notwendig, aber das ist nicht der Regelfall und soll es auch nicht werden.
Es gab aber zuletzt Berichte aus Städten wie Ludwigshafen, Mülheim-Kärlich, Bad Kreuznach, Gewalt an Schulen in Rheinland-Pfalz, unter Schülern, aber auch gegenüber Lehrkräften. In Ihrem Wahlprogramm versprechen Sie beim Thema Bildung, auf uns ist zu 100% Verlass. Die Menschen an den betroffenen Schulen, die werden da teilweise ein anderes Gefühl haben, oder?
Nein, Sie werden das Gefühl haben, dass da, wo Sie sagen, wir brauchen Unterstützung, Sie sie auch bekommen. Das ist eine Unterstützung, die aus dem Bildungsministerium kommt, durch unseren Bildungsminister, die durch mich ganz persönlich kommt.
Wenn ich da kurz was sagen darf,
weil
es gibt Schulen, die sagen, wir haben schon frühzeitig Alarmbriefe geschrieben und es hat sich nichts getan.
Aber es hat sich an all den Schulen, die sich an uns gewandt haben, natürlich etwas getan. Eine Schule zum Beispiel in Ludwigshafen, die hat jetzt ein starkes Unterstützungsprogramm bekommen durch multiprofessionelle Teams, stärkere Zuweisungen, was die Schulsozialarbeit angeht.
Hat es zu lange gedauert, ist aber doch die Frage, bis was passiert?
Wenn Sie, ich kann doch nur Fragen beantworten, die ich gestellt bekomme. Und in dem Moment, in dem mir gesagt wurde, hier gibt es ein Problem, habe ich zur Lösung beigetragen. Das ist mein Kurs, übrigens auch für die Zukunft. Für mich ist völlig klar, Bildung ist einer der Schwerpunkte auch meiner ganz persönlichen Politik. Wir haben jeden vierten Euro im Landeshaushalt inzwischen in die Bildung investiert und wenn es nach mir geht, wird es auch genauso bleiben.
Die Bildungsinvestitionen pro Kopf, pro Schüler sind im Mittelfeld der Bundesländer.
Aber nicht gemessen am Bruttoinlandsprodukt, da sind wir schon wieder deutlich besser. Mit Statistiken kann man immer argumentieren in alle Richtungen,
Herr Merz. Sie können es offenbar auch. Ja. Wenn wir kurz beim Sicherheitsgefühl einmal bleiben, ist ja nicht nur an Schulen ein Thema.
Ja.
In Kaiserslautern ist am Wochenende ein junger Mann erstochen worden, ein anderer schwebt in Lebensgefahr. Die CDU, die schlägt ja mehr Videoüberwachung vor, auch mit Unterstützung von KI. Im Landtag wurde das aber auch mit den Stimmen der Ampel abgelehnt. Wieso?
Also zunächst mal ist es ein furchtbarer Fall, den wir in Kaiserslautern erlebt haben. Ist jemand jetzt zu Tode gekommen? Ich habe in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen, dass die Polizei sich sehr dafür bedankt hat, dass die Menschen Zivilcourage gezeigt haben. Das will ich erstmal hervorheben. Das ist etwas, was uns auch wirklich positiv berührt, trotz dieser schlimmen Tat. Jede Tat ist eine zu viel. Und wenn wir präventiv was dagegen tun können, sollten wir es machen. Wenn wir durch Videoüberwachung was dazu beitragen können, sollten wir es machen. Ich persönlich bin sehr offen dafür, auch KI-gestützte Videoüberwachung an den richtigen notwendigen Hotspots einzusetzen. Wenn es dafür eine gute Rechtsgrundlage gibt und einen guten Vorschlag, werde ich dafür auch immer offen sein.
Das heißt auch, wenn es um Waffenverbotszonen geht, weil da wünscht sich der Bürgermeister von Kaiserslautern auch eine Landesregelung?
Wir haben solche Zonen schon jetzt. Kommunen können die verhängen. Wir haben sie auch als Land, übrigens auch im Bereich des ÖPNV, des SPNV vor kurzem durchgesetzt. Sie sehen, ich bin da sehr klar. Alles, was hilft, die innere Sicherheit zu stärken, tun wir. Wir haben eine Höchstzahl an Polizistinnen und Polizisten in der Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz in sozialdemokratischer Verantwortung. Kommen wir bald auf 10.500 Polizistinnen und Polizisten, mehr als die Opposition früher gefordert haben, haben wir inzwischen. Sie sehen, innere Sicherheit ist für mich ein Schwerpunktthema.
Dann lassen Sie uns bitte noch mal auf den Anfang unseres Gesprächs gucken. Hier liegt immer noch diese Ampel, aus der ein bisschen die Luft
ist auf. Ist nicht mehr Luft reingekommen.
Ja, irgendwie nicht.
Mehr Luftballon hier.
Wie würde es Ihnen gefallen, wenn man jetzt das Gelb durch Rot ersetzt? Rot, Rot, Grün.
Darüber mache ich mir nicht so viel Gedanken wie viele andere. Ich sage Ihnen ganz offen, mein Ziel ist, ich will Ministerpräsident gerne bleiben, möchte meine Arbeit fortsetzen. Das geht nur, wenn Rot auf Platz 1 kommt, so wie es jetzt schon der Fall ist. Und dann sage ich, ich will eine Regierung der demokratischen Mitte. Das ist mir ganz wichtig und ich sage auch, weil Sie spielen ja auf die Linkspartei an. Ich sehe die Linkspartei nicht im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Es gibt hier in Rheinland-Pfalz eine starke Sozialdemokratie, die ich repräsentiere. Wir sind stark im Miteinander mit den Menschen, mit den Arbeitnehmern. Wir haben eine soziale Wohnraumförderung, die stark ist. Und darum finde ich, muss man nicht davon ausgehen, dass die Linkspartei in den Landtag kommt.
Aber wenn es zahlenmäßig reichen würde, so als Machtoption in Koalitionsverhandlungen, könnte es doch nicht schaden.
Aber so taktisch denke ich nicht. Mir ist wichtig, dass ich eine ordentliche
Regierung... Da wären Sie der erste Politiker, der nicht taktisch denkt.
Ja, aber ich kann doch, wissen Sie, das sind alles Spekulationen. Ich konzentriere mich, und da bitte ich wirklich um Verständnis, sehr darauf, mein Wahlziel zu erreichen. Mein Wahlziel ist, dass die Menschen mir weiterhin das Vertrauen geben, dass ich meine Arbeit fortsetzen kann.
Dass die CDU jetzt offenbar heute just angekündigt hat, dass im Wahlkampf-Endspurt man vor allem auf dieses Thema Rot-Rot-Grün gehen will,
ja.
Wäre das jetzt nicht ein Thema zu sagen, klipp und klar, nee, gibt's nicht mit mir?
Also ich muss Ihnen eins sagen, die CDU ist an der Stelle wirklich wieder da, wo sie schon immer war. Ihnen scheint die Angst, den Nacken hochzukriegen.
Also nein.
Die CDU hat in Berlin, im Bundestag, auf die Linkspartei zugehen müssen, sie darum anflehen müssen, dass sie eine Wahl von Kanzler Merz möglich macht. Wissen Sie, die CDU hat niemanden zu belehren, was dieses Thema Linkspartei angeht. Und wenn ich lese, dass der Generalsekretär der CDU öffentlich darauf wettet, dass die Linkspartei in den Landtag kommt, da frage ich mich, was passiert denn als nächstes? Hängt der Plakate für die Linkspartei auf? Wenn die CDU sich darauf freut, dass die Linkspartei in den Landtag kommt, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ich kämpfe für ein starkes Mandat für meine Arbeit und die Arbeit der Sozialdemokratie.
Und wie es ausgeht, sehen wir dann am 22. März. So, Dankeschön, Alexander Schweizer
von der SPD. Ich danke Ihnen.
Danke, dass Sie mit uns Backstage waren. Die nächste Folge Politik Backstage mit Joachim Streit von den Freien Wählern.